Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Und dem Engel, das heißt dem Vorsteher der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Sie wissen, dass die Offenbarung uns einen Blick gibt in die Zukunft des Weltenlaufs. Und es ist ein ganz bedrückender Blick, den man da bekommt. Die Weltgeschichte ist so unheimlich, weil die bösen Chaosmächte losgeworden sind und sich austoben. Und es wird immer deutlicher im Lauf der Weltgeschichte, dass diese Welt sich von Gott losgerissen hat. Ganz ähnlich wie das Jesus prophezeit hat, das ist in der ganzen Bibel ein einhelliges Zeugnis. Es wird im Lauf der Jahrhunderte deutlicher, markanter werden, die Gesetzlosigkeit, das Böse, die Feindschaft gegen Gott und der Aufruhr gegen Gott. Mit all den Begleitumständen der Zorngerichte Gottes über diese Welt. Ich möchte jetzt nicht noch die einzelnen Stufen der Weltentwicklung, die in der Offenbarung eindrücklich beschrieben sind, herausheben. Es genügt uns, dass wir wissen, es ist eine unheimliche Zeit und die Bitte der Gläubigen ist, Herr, verkürze doch diese unheimlichen Tage, die vor uns liegen. Wenn Sie Nachrichten anschalten, ist das möglich, dass die Welt hilflos ist vor dem Morden in Jugoslawien. Hilflos. Ich sehe noch vor ein paar Monaten, wie der Genscher ganz selig vor den Kameras stand und sagt, jetzt wird binnen 24 Stunden der Krisenmechanismus, der KSZE, ausgelöst. Ist alles ausgelöst und wird geschossen, mehr denn je. Die UNO zieht sich schnell in sichere Stellungen zurück, damit sie nichts abkriegt. Die Welt ist hilflos. Wir sind ja froh, dass das Böse bei uns nicht losbricht. Dass wir Frieden haben durch Gottes Wunderkraft und Güte. Wir leben sicher. Und wir spüren alle, diese Welt ist eine Welt, die zerbricht, die zerfällt, eine unheimliche Welt. Wir haben den Schreik nur aus der Ferne miterlebt. Wir haben gemerkt, wie plötzlich alles ins Wanken kommt. Wir waren so glücklich, dass wir noch wegfliegen konnten, bevor da gestreikt wurde auf dem Flughafen. Man merkt, wie plötzlich alles abhängig ist von einer großen Übereinkunft in unserer Welt. Und dort in dieser unheimlichen Weltgeschichte, wo der Blick hinausgeht bis zu diesem Welteinheitsreich des Antichristen, da wird am Anfang noch einmal gezeigt, dass Gottes einzige Gegenmacht die Gemeinde ist. An 7 Einzelgemeinden zeigt Gott, wie er seine Gemeinde inspiziert. Und wir sollten uns an dieser Gemeinde prüfen, ob wir richtig stehen. Es sind 7 typische Gemeinden. Bei Gemeinde denken wir immer an unsere Einteilung in Gemeinden. Das ist ein Unsinn. Es geht ja nicht darum, dass einer auf dieser Straßenseite zur Paulus-Gemeinde gehört und auf der nächsten Straßenseite zur Paul-Gerhardt-Gemeinde. Das sind ja willkürliche Schabloneneinteilungen. Und das ist auch nie so, dass deshalb einer irgendwelche Bedenken haben muss. Ich bin in Stuttgart immer aufgewachsen und bin immer in die falsche Gemeinde gegangen. Das war Fleisch und Blut, wer in Stuttgart das kennt. Das ist hier eine alte Sache und wir haben eigentlich, glaube ich, in Stuttgart nie die Gemeinde besucht, in der wir gewohnt haben, schon von Eltern her. Das ist immer eine Einteilung, die natürlich nur eine Amtsverpflichtung für die Pastoren ist die Parochieeinteilung. Manche Leute nehmen das sehr gewissenhaft und ein Pfarrer meint, dass es sei wie das eingebrannte Zeichen auf seiner Schafherde. Ich habe jetzt auch wieder Konfirmanden, die sich von hier abmelden und woanders hingehen. Das ist selbstverständlich, das ist das freie Menschenrecht. Gemeinde, was heißt das? Das ist das Volk Gottes. Das sind die Jesusleute. Und das ist uns immer wichtig, dass wir die Gemeinschaft der Jesusleute suchen, die, die Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Und da wird im Himmel nicht davon gesprochen, sagt, das sind die Baptisten und das sind die Methodisten, jetzt kommen die von der Heilsarmee und die eine steht eine Stufe höher und die sitzen hinter links im Parkett und die andere oben in der ersten Loge, sondern wir sind nur Leute, die von Jesus erkauft sind mit seinem Blut. Dass wir in verschiedenen Kirchengemeinden uns sammeln oder auch manchmal in verschiedenen Traditionen, das ist eine ganz natürliche Sache, so wie wir auch aus allen Nationen und Völkern kommen. Heute ist das ja eine Meinung, dass alle Menschen auf der Welt gleich sind. Das stimmt aber nicht. Mann und Frau sind nicht gleich. Die haben kleine Unterschiede in der Seele und im Körper. Und so sind auch Menschen verschieden und Völker sind verschieden, nicht bloß in der Hautfarbe. Es ist keiner besser als der andere oder höher oder mehr wert. Aber wir sind verschieden, wir sind sehr verschieden. Wir haben auch verschiedene Empfindungen. Wir haben auch sicher im Stil verschiedene Empfindungen. Darum darf es auch verschiedene Gemeinden geben. Das ist überhaupt kein Problem. Solange wir Menschen sind, darf es verschiedene Traditionen geben. Nicht alle Hauskreise unserer Gemeinde sind gleich und die müssen nicht gleich sein. Man muss auch nicht immer die gleichen Lieder singen. Es ist was Wunderbares, dass es in der Gemeinde Jesu eine Vielfalt gibt. Gucken Sie mal eine Blütenwiese an. Es gibt es ja kaum mehr. Wie früher die Sommerwiesen, wo alle Blumen blühten. Da gab es so schöne Glockenblumen und Margriten und Butterblumen und ganz verschiedene Blumen, die blühen. Das gehört zur Gemeinde Jesu. Heute ist eine so schreckliche Not, dass eine alles wollen gleich machen. Alles muss gleich aussehen, alles muss vereinheitlicht werden. Das hat es noch nie im Reich Gottes gegeben. Da gab es eine große Vielfalt. Petrus hat die Gemeinden anders organisiert als der Paulus und der Johannes hat das wieder ein bisschen anders gemacht. Aber sie waren sich einig im Reden von Jesus und das haben wir heute in unserer Kirche nicht mehr. Sie waren einig im Wort Gottes, in der Apostellehre. Wir sollten im Wort der Bibel und im Zeugnis von Jesus ein sein. Und dann macht es überhaupt nichts aus, wenn wir auch verschiedene Gruppierungen haben und Meinungen. Es gibt dann Lehren, wo wir sagen, die sind nicht nach der Bibel. Da müssen wir forschen und da wollen wir nicht abweichen von der Bibel. Es ist nicht eine allgemeine Toleranz, aber wo Menschen finden, denen das Wort der Bibel lieb ist, die Jesus lieben nach der Schrift und die sagen, allein die Schrift, allein Jesus, allein seine Gnade, sind wir Brüder und Schwestern und gehören zusammen. Das ist auch immer so schön in der Gemeinschaft der Evangelischen Allianz, die wir suchen. Und diese Gemeinde in den Städten, die redet Johannes an, die redet Jesus, der erhöhte Herr, an in den Sendschreiben, die Gemeinde von Ephesus. Es gab vor Jahren eine große Unruhe, da haben auch in Stuttgart dann plötzlich Leute gebildet und hat gesagt, ja in der Urchristenheit, da gab es eigentlich immer nur eine Gemeinde am Ort, die haben sie so verstanden und jetzt bilden wir die eine Gemeinde am Ort. Ich habe damals die jungen Freunde, die sich in diesem Raum versammelt haben zuerst, die haben wir hier eingeladen, die haben dann auf einmal die Idee gehabt, ja wir sind die einzig richtige Gemeinde und die haben sich dann jetzt auf den Filtern gesammelt als Ortsgemeinde von Stuttgart, dabei gehören sie gar nicht auf die Markung Stuttgart, sie seien die einzig richtige Gemeinde von Stuttgart. Ich habe immer mit Engelszungen versucht zu reden, es gab doch schon vor euch Christen in Stuttgart, das waren keine richtige Gemeinde. Die haben das immer an der Organisation aufgehängt, an der Formation, manches geht heute so arg institutionell und hier müssen wir wieder neu erkennen, dass es gar nicht so wichtig ist, wie man organisiert. Auch in der Urchristengemeinde war die Organisationsfrage nicht die wichtige, sondern sie haben das organisiert, wie es zweckmäßig war und waren dann genügend wendig, das von Mal zu Mal wieder umzustellen. Wir sind heute sehr verfestigt in diesen Organisationsfragen. Und jetzt sind wir zuerst an der Gemeinde überhaupt, die sich sammelt. Und das ist das Wunder, dass Gott ein Volk hat in dieser unheimlichen Weltgeschichte, eine Gemeinde, die sich sammelt. Liebe Schwestern und Brüder, ohne Gemeinschaft kann man nicht Christ sein. Sie brauchen Schwestern und Brüder. Ich freue mich, dass Sie heute Abend in Bibelstunde kommen. Ich hoffe, dass es nicht umsonst war. Aber schon wenn man dann mit anderen zusammen, Sie kommen doch nicht, um eine Rede anzuhören, sondern um Schwestern und Brüder zu treffen. Und der vorher bei der Gebetsgemeinschaft war, der sagt, ich war mit dabei und habe mitgebetet mit den anderen. Und da habe ich mich eingereiht. Ich will die Bruderschaft suchen. Ich will dabei sein, wenn gesungen wird, wenn der Herr gelobt wird. Sie haben sicher noch darüber hinaus Anschluss an eine landeskirchliche Gemeinschaft oder Sie sind noch irgendwo in einem Hauskreis oder Sie gehören noch zu einer Bibelstunde, sonst wo ist doch wunderbar, wo man Gemeinschaft hat und sagt, da ist das sichtbar, da will ich dazugehören. Ich bin nicht bloß Solo-Christ. Ich bin nicht bloß irgendwo ein Kinobesucher, der mal hier in eine Kirche geht und zuhört und wieder rausläuft. Ich möchte mich in die Gemeinschaft einfinden, ich grüße rechts und links. Meine manche, das ist ein Fimmel von mir. Doch selbstverständlich, ich suche doch die Menschen, die sind doch eine Bereicherung für uns. Dass Gott in dieser Zeit uns das gibt als Stütze, Leute, die nach einem gucken, die an uns denken, die, an die wir denken, denen wir zum Geburtstag gratulieren, für die wir beten, die uns lieb sind, die uns eine Ermutigung sind, die uns fehlen, wenn sie gestorben sind. Die Gemeinschaft, und das ist uns auch eine Stärkung in den Nöten dieser Welt, durch die wir gehen. Die Gemeinde von Smyrna ging durch schwere Verfolgung. Dieses 20. Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert aller 20 Jahrhunderte seit Christus, in der Christenverfolgung. Meist vergessen, der Nahe Osten, der uns durch den Irak wieder bekannt wurde, Mittlere Osten, hat schon in den 20er Jahren blutige Verfolgungen gehabt, schon am Anfang des Jahrhunderts mit den schrecklichen Armenierverfolgungen. Christenverfolgungen, die Nestorianer, die Assyrer, die dort umgebracht wurden. Wir hatten auf Celebes grausame Christenermordungen in Spanien im Bürgerkrieg. In Russland, die Zahl ist gar nicht zu fassen. Wir hatten in Afrika schreckliche blutige Verfolgung von Christen. Warum ist im Augenblick wieder ganz ruhig geworden? Wer hätte das gedacht, dass Russland wieder so still wird, dass plötzlich wieder die orthodoxe Kirche aus ihren Katakomben herauskriecht und es wird wieder neu losgehen? Los haben wir schon früher bei der russischen Verfolgung immer wieder gesagt, die schlimmste Verfolgung kommt nie von den Feinden der Gemeinde, sie kommt immer von innen. Und deshalb heißt es heute besonders wachsam zu sein, dass die Verfolgung der Jesusgemeinde von den gleichen Mitchristen kommt. Das ist schwer. Sagt die Bibel immer, aus der Gemeinde kommen die schlimmsten Angriffe, die schlimmsten Verfolgungen. Aus der Gemeinde, nicht von den Hassern, nicht von den Atheisten, sondern von der Gemeinde selber. Und da heißt es wirklich wachsam zu sein, ob das auch vor uns steht. Jetzt gehen wir aber mal entlang und kommen zuerst mal in die Gemeinde von Smyrna. Das ist die Gemeinde von Izmir, heißt das heute. Das ist eine Stadt mit etwa 250.000 Einwohnern, eine Stadt der Teppichproduktion, eigentlich eine reiche Stadt. Eine reiche Stadt, aber was ist hier mit der Gemeinde? Es ist eine kleine Gemeinde in Izmir, in Smyrna, eine bedrängte Gemeinde, eine schwache Gemeinde. Es fällt uns auf, während in den übrigen Sendschreiben viel getadelt wird, tadelt Jesus nichts hier. Dass die Gemeinde klein ist, ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn sie nicht richtig steht. Schwäche ist nie schlimm. Wir meinen immer, das sei so schlimm, oh, das sind bloß wenig, das sieht so kümmerlich aus. Nie schlimm, für Jesus nie schlimm, noch so klein. Aber schlimm ist, wenn sie nicht richtig Jesus vertraut. Kleine Gruppen sind wunderbar, wenn sie ein klares Bekenntnis haben. Diese Gemeinde von Smyrna war noch verfolgt, bedrängt, unterdrückt, schwach, hatte keine Ausstrahlung. Dennoch wird sie nur gelobt. Es war doch sicher für die Gemeinde von Smyrna eine Versuchung, ob sie nicht jetzt irgendwelche Tricks machen sollte, um besser in die Öffentlichkeit zu kommen. Das Volk Gottes hat immer wieder probiert, sich bei den Mächtigen der Welt einzukaufen oder Kompromisse zu schließen, besonders in der Verfolgung. Manche von Ihnen haben das noch vor Augen. Ob das in der russischen Verfolgung war, wo man gesagt hat, ja, muss man denn jetzt so missionieren? Wenn das der kommunistische Staat nicht erlaubt, denken Sie in DDR. Hat man denn da, wo die Stasi-Betrügung so war, hat man denn dann gerade mutig vorwärts gehen müssen? Hat ja all die Gemeinden der DDR unheimlich bekümmert. Sollen wir noch in die Öffentlichkeit dringen? Sollen wir noch Missionare sein? Sollen wir uns einfach hinter den Kirchenmauern abkapseln? Und dann war es ja interessant, dass in Russland junge Christen auf einmal vorgeprescht sind und sagen, wir gehen wieder auf die Straße. Gerade wenn die Feindschaft kommt. Wir wollen bekennen, wir gehen vorwärts im Widerstand. Sie hat sich nicht versteckt, diese Gemeinde von Smyrna. So klein sie auch war und so schwach sie war. Das Schlimmste ist das mit den Kompromissen. Ich möchte jetzt keinen näheren Bezug mehr sagen zur Kirche in der DDR. Es ist für uns leicht vom Westen. Es ist für uns bloß schlimm, wenn wir in den nächsten Monaten noch erleben, zu hören, wie viel aus dem Westen, aus dem sicheren Port, sich mit dem Stasi noch angebietet haben aus der Kirche und dann noch gegen Geld Informationen abgegeben haben, sich vom Ostgeld bezahlen ließen. Da wird noch manches ans Licht kommen. Es ist so eine Gefahr, dass man manchmal sich mit den Mächtigen anbietern. Und wir wollen auch aufpassen, dass wir immer zu den staatlichen Mächten und zu den Wirtschaftsmächten eine Distanz behalten. Manchmal kommt das bei uns so raus, als ob wir im Westen und all diese Mächtigen verteidigen müssten. Das ist auch nicht die Gemeinde Jesu. Wir wollen treue Staatsbürger sein in unserem Land, aber wir wollen uns auch nicht identifizieren mit dem Staat und wir wollen auch nicht mit dem Staat verheiratet sein. Wir wollen unsere eigene Position haben. Wir sind dem Evangelium unterstellt und wir wissen, dass der Staat diese Positionen gar nicht mittragen kann. Wird uns immer wieder schmerzlich sein, dass er sie auch mit seinem Gesetz gar nicht tragen kann. Das kann er gar nicht. Aber wir wollen diese Gebote Gottes kompromisslos leben. Die Gemeinde von Smyrna hat sich nicht angepasst in der Verfolgung und hat nicht den faulen Weg der Kompromisse gesucht. Wir wissen, dass der Vorsteher von Smyrna, Polycarp, im Jahr 155 nach Christus im Alter von 86 Jahren hingerichtet wurde in der Christenverfolgung. Und er wurde vorher noch gefragt, ob er nicht abschwören wolle. Und dann hat er gesagt, jetzt diene ich meinem Herrn so viele Jahre und ich soll meinen König lästern, der mich erlöst hat, das kann ich nicht. Und dann wurde er mit 11 anderen hingerichtet in Smyrna. Wir haben diesen Märtyrerbericht des Polycarp. Und wenn wir zurückrechnen, kann er damals schon in der Verantwortung der Gemeindeleitung gestanden sein. Und diese Worte, die der erhöhte Herr ihm gesagt hat, waren für ihn wichtig. Sie haben sehr viel auch bedeutet für die Gemeinde in China, in der schweren, brutalen Verfolgung von Mao. Hat viele Christen immer wieder gestärkt, was hier steht. Der Polycarp wurde hingerichtet. Die Leute haben schon das Reisig gesammelt, um ihn zu verbrennen. Und zusammengelegt und dann hat er seine Loblieder auf den Herrn gesungen und ist einer fröhlichen Glaubensgewissheit heimgegangen. Und das ist so wichtig, dass wir nicht an diesem irdischen Leben hängen. Eine große Frage, ob wir da alle matt gesetzt sind. Ich denke, dass heute manchmal, wie schwer es uns wird, bei unseren Schwerkranken heute von der Ewigkeit zu reden. Und wie wenig sie selber auch bereit sind, dass man davon reden darf. Bei den Märtyrern war es doch auch so, dass sie in den Tod gegangen sind. Da war es bloß nicht einsichtig. Wir alle, die nicht wissen, wann die unheilbare Krankheit vor uns liegt, sollten uns zeitig damit auseinandersetzen. Und das ist der nächste Punkt. Wer redet da in dieser notvollen Lage? Wer redet da? Das sagt der Erste und der Letzte. Das ist Jesus. Formulierung, der Erste und der Letzte ist doch schön. Bevor ich geboren wurde, war er da. Er steht da, wenn ich sterbe. In seine Hände falle ich. Ganz simpel. Der redet zu dir. Jetzt guck doch nicht auf diese Macht in Smyrna, auf die Reichen da, auf die einflussreichen Leute, auf die Mächtigen. Blick auf den, der Erste und der Letzte ist, der tot war und ist lebendig geworden. Das ist das entscheidende Ereignis. Da hat dem Tod die Macht genommen. Und weil er dem Tod die Macht genommen hat, brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Vers 17 und 18 im vorigen Kapitel. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was sollen Sie denn sagen am Sterbebett? Wissen Sie, was Sie sagen müssen? Wollen wir mal ganz praktische Seelsorge treiben. Was sollen Sie denn sagen einem Sterbenden? Wenn ich unsere liebe Frau Ludwig denke, wie sie da in ihrer Atemnot auf der Intensivstation lag. War ja wenige Stunden, was kann man da sagen? Da kann ich doch bloß sagen, dass sie nicht von Jesus getrennt werden kann. Er ist der Erste und Letzte, sagen Sie mit Ihren Worten. Der lässt dich nicht los, der hält dich. Das, was ihn so viel bedeutet, seine Hand lässt dich nicht los. Dass mich auch kein Todesbann ewig von ihm trennen kann. Ich falle nicht in den Tod hinunter. Die, die glauben, gehen heute, die werden den Tod nicht schmecken, sondern sind vom Tod zum Leben hinübergegangen. Hinübergegangen in die neue Welt Gottes. Wie das alles geschieht, ich weiß auch nicht. Die Zusage Jesu, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es geht bruchlos bei ihm weiter und ich bin nicht jetzt über Jahrtausende bis zur Auferstehung von Jesus getrennt. Wir können es nur auseinanderreißen und sehen den Leichnam, den wir ins Grab legen, aber die Aussagen sind so eindeutig. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige und die, die glauben, sind bei ihm im Leben. Und der Tod kann sie nicht trennen und darum fürchten wir den Tod nicht. Wir müssen wieder davon reden, dass der Tod keine Gewalt mehr hat. Wir lügen viel zu viel an den Krankenbetten über Besserwerden und Hoffnungen, die wir haben. Natürlich haben wir Hoffnungen, wir dürfen ja bis zum Schluss um Besserung bitten. Tut einem Patienten sehr wohl, dass wir das bitten. Aber wir müssen ganz offen davon reden, dass doch unser Leben beschränkt ist. Jetzt, wie sitzen wir hier zusammen? Erlebe ich das nächste Jahr? Erleben Sie das nächste Jahr? Wer weiß es? Muss doch viel mehr in unseren Terminplanungen drin sein. Irgendwann hat Gott mein Datum beschlossen. Und das soll ein triumphaler Heimgang zum Herrn werden, wo die Macht des auferstandenen Jesus sichtbar wird. Und ich will vorbereitet sterben. Ich möchte jeden Tag abschließen. Ich möchte keine Schuld mit hinübernehmen den anderen Tag. Für uns ist die Verfolgung heute nicht akut, aber wir kleben dann an unseren irdischen Dingen. Da wollen wir Geschäfte noch abschließen. Da wollen wir noch gewisse Dinge ordnen. Hausbau vollenden oder einen Garten richten. Das ist ja manchmal witzig, an was wir hängen. Sodass wir bereit sind, heute mit Jesus zu leben und mit Jesus zu sterben. Die Lieder sind eine große Hilfe, weil da der Blick immer wieder hinein gelenkt wird, selbst bei Geh aus, mein Herz und suche Freude, in die ewige Welt. Und ich stehe doch schon hier so nah dabei. Der redet, der lebendige Herr, der Erste und der Letzte ist und der mich hält. War für die Gemeinde der große Trost. Was sollen die Feinde denn mir nehmen können? Wenn Sie die Märtyrerberichte noch einmal lesen, war doch immer wieder interessant, wie die gesagt haben, könnt mir nichts wegnehmen. Ein orthodoxer Patriarch, der da in Dorpat mit Traugott Hahn ermordet wurde, der bei der Erschießung gerufen hat, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zum Leben. Erschießungskommando, das haben die nicht vergessen. Das ist was ganz Machtvolles, wenn Gott das gar noch schenkt, dass man im Sterbebett das den Umstehenden sagen kann, sagt, um mich braucht er doch nicht weinen. Das war so schön beim Picknick, waren ja so viele da oben. Ich habe einen Arzt auch gefragt, wenn mich es umtreibt. Dann habe ich gesagt, lieber Bruder Arzt, das ist ein junger Internist aus unserer Jugendarbeit, wie ist das heute mit den Schmerzen? Das bekümmert doch allen. Er sagt, mit den Schmerzen, das können wir heute so weit mildern. Aber sagt, das ist immer schwierig. Ich sage, ich verpflichte dich, dass du offen mit mir sprichst. Sagt, ja, es ist immer schwierig, nachher wollen sie es doch nicht. Dass wir uns dabei verpflichten, sagen wir, wollen wissen, schonungslos. Wie ist es von menschlicher Seite her? Und da sind wir dankbar, wenn sie Schmerzen lindern. Und wenn wir einen klaren Kopf behalten dürfen, aber dass wir das bewältigen und sagen, ich bin bereit und ich weiß, wohin ich gehe und ich gehöre Jesus. Und das ist in meinem Leben immer klar. Das muss klar sein und das soll so bleiben. Und alles, was mit Jesus nicht in Ordnung ist, wollen wir heute noch bewältigen, damit wir heimkommen zu ihm. Das wäre furchtbar, wenn wir von Jesus getrennt sind in der Ewigkeit. Und wenn wir nicht hinüberkommen zum Leben, wie heißt da beim reichen Mann und armen Lazarus, da ist eine tiefe Kluft befestigt, da kann man nicht hinüber. Es verbreitet sich unter den Christen immer, ja Gott müsste ja furchtbar sein, wenn er das wirklich machen würde mit dem Gericht. Sonst hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen, wenn es hinten noch eine Türle gibt. Es gibt eben leider keins. Es gibt nur einen Weg zur Versöhnung mit Gott und zur Bewältigung des Todesgerichtes, das ist die Versöhnung durch das Kreuz Jesu. Und die wollen wir ergreifen und dann fröhlich sein. Und das ist was Herrliches, wenn man dann an einem Christengrab steht und danken kann für das, dass da einer heimgeht zu seinem Herrn Obwohl das für Angehörige schwierig ist. Aber wir wissen doch, was Leben heißt. Es geht jetzt auf die Märtyrersituation von der Gemeinde von Smyrna ab. Das macht uns frei, nicht an der Welt zu kleben, am Geld zu kleben, am Beruf, an der Ausbildung. Es ist natürlich schwer, wenn ein junger Mensch mit 23 Jahren stirbt und mit 19 Jahren. Schwer, wenn ein Kind stirbt mit 10 Jahren. Aber das Allerschlimmste ist, wenn jemand stirbt und keine Hoffnung hat. Ohne Jesus stirbt. Und wenn Sie mich fragen, ich kann Ihnen keinen Trost geben. Ich kann und die Schrift kann Ihnen keinen Trost geben. Und deshalb müssen wir missionieren. Deshalb müssen wir allen von Jesus sagen. Gut, der Tod war und ist lebendig worden. Die Gemeinde ist arm. Du bist arm. Ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut. Warum war die Gemeinde arm? Hat kein Geld, hat keine mächtigen Leute. Ist eine verlachte, eine verspottete Gemeinde. Sie hat keine großen geistreichen Leute, keine großen Namen. Eine arme Gemeinde. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass oft die wirklich lebendige Gemeinde, geistlich lebendige Gemeinde, eine ganz kümmerliche Gemeinde ist? Man geniert sich fast. Manchmal denkt man, so habe ich auch früher gedacht. Da passe ich gar nicht dazu. Ich bin doch so ein moderner junger Mann, habe ich früher gedacht. Und das sind lauter so altmodische Leute, gell? Denkt man manchmal. In seinem Hochmut. Bis man auf einmal merkt, da kriege ich einen großen Segen. Was habe ich in Gemeinschaftsstunden, wo Brüder oder Schwestern das Wort ausgelegt haben, Segen empfangen? Was habe ich von Menschen, wo ich es äußerlich gar nicht dachte, Begegnungen mit meinem Herrn gehabt? Armut nach außen, nach dem Urteil der Welt, die lachen drüber. Sagen auch, Mensch, die Pietisten oder was. Du bist aber reich. Die Verheißung Gottes ist dabei. Du bist reich, warum denn reich? Weil die Gegenwart Jesu ist bei denen, die ihm gehören. Er schämt sich nicht, ihr Bruder zu heißen. Er ist unter ihnen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und deshalb wird immer dort das Leben sein. Es war ja so toll, dass selbst die Kommunisten erkannt haben schließlich, dass diese alten Frauen mit ihren Kopftüchern, dass die was mitgeben konnten. Haben sie gesagt, die holen die noch an die Sterbebetten. Die Atheisten, plötzlich holen sie die alten Weiber an die Sterbebetten, weil die beten können. Der Reichtum der Gemeinde ist nie der in prunkvollen Gebäuden, ist nie der geistreiche Predigtfluss, sondern ist die Nähe Jesu, der durch seine schwachen Leute wirkt. Was verachtet ist vor der Welt, was gering scheint, wenn Sie immer wieder erleben, gehen Sie nicht vorbei. Wenn man in die Hansche Gemeinschaft geht, in der Paulinenstraße 21, ist ja manchmal schwer, wenn die so feierlich da sitzen, die Brüder, aber ich möchte Sie immer wieder einladen, gehen Sie hin und das Wort auslegen, aber mit einer solchen geistlichen Tiefe, mit einer solchen Gottesfurcht, mit einer solchen biblischen Treue. Wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht mit den Augen das betrachten. Es ist ein ganz anderes Leben, als wenn der VfB nachts Einzug hält in der Hohenheimer Straße, gell? Und beim alten Simpel zu Nacht ist. Also das ist zweierlei. Das ist ein anderes Bild natürlich. Unsere jungen Leute, die lieben das äußere Bild, aber man sagt, wo ist mehr dahinter? Was gibt mir mehr? Nicht, muss man wieder unterscheiden. Die schlimmste Bedrängnis kam hier von den Juden. Darf ich mal da ein Wort dazu sagen, weil wir gerade aus Israel kommen. Es gibt im ganzen Neuen Testament nie den Namen Jude als Schimpfname. Ist nie negativ gemeint. Im ganzen Neuen Testament, Juden hören es ja anders, aber gucken Sie es mal kritisch an, ganz unvoreingenommen, Paulus hat immer zuerst versucht, zu den Brüdern in der Synagoge zu gehen, bis er rausgeschmissen wurde. Paulus hat nie eine Kluft aufgerichtet. Die ganze urchristliche Gemeinde hat nie zum Tempel oder zu den Juden irgendeine Kluft oder eine Wand gesehen. Immer in der großen Sehnsucht und Liebe dorthin offen. Aber sie hat sehr viel Feindschaft dort erlebt. Wenn wir das aussprechen und es wären jetzt Juden unter uns, würden sie schon dieses Wort als diskriminierend empfinden. Und wir verstehen das nach all dem, was Juden durch Christen erlitten haben. Unvorstellbar. Juden können gar nicht mehr hören. Ja, unsere Reisegruppe sehr dankbar, dass sie so feinfühlig waren und nicht tollpatschig Juden angeredet haben, weil sie so unheimlich viel Not erlitten haben. Wenn man die Heimat verlassen muss, wenn man die Geschichten wieder gehört hat, ein Professor, der mit war bei uns, Universitätsprofessor, hat Schulkameraden besucht und hat sich so gefreut von seiner Jugend und wusste noch alles, war ein Herzlich, mit denen waren ein Herz und eine Seele, und sagte, die konnten gar nicht reden, die brachten kein Wort mehr heraus. Es war wie ein Verhör. So war die beklemmt. Er sagt, es war furchtbar. Und ich habe dann gefragt, ob sie nicht mal wieder nach Deutschland wollen. Nie mehr nach Deutschland. Wenn man das meint, das ist alles so beladene persönliche Lebensgeschichte. Sie sind schon 35 raus aus Deutschland. Wenn das so beladene Lebensgeschichte ist, dann muss man ja wissen, dass da auf dem Evangelium gar nichts laufen. Es waren ja Leute, die dem Namen nach Christen waren. Aber die christliche Gemeinde war ja auch nicht sehr mutig in diesen Tagen und hat sich auch nicht sehr kühn zu den Juden gestellt. Aber damals war die Situation ganz anders. Sie haben sehr viel Nachstellungen von der jüdischen Synagoge bekommen. Und da wird gesagt, dass die Synagoge zu einer Synagoge Satans verkommen sei. Jetzt reden wir nicht über die Synagogen. Wir wissen auch, dass es Kirchen gibt, die zur Kirche Satans werden. Ganz heikel, im Jahr 1969 hat der Huntemann, der Dr. Huntemann, der jetzt wieder gegen die Jepsen so schießt, in Bremen, ist ein ganz mutiger, der Dr. Huntemann, der hat über die Synagoge Satans gesprochen, sagte, viele Kirchen sind zu einer Synagoge Satans geworden. Das haben natürlich viele Journalisten nicht begriffen und haben dann gesagt, das ist eine antisemitische Äußerung. Und der Nächste hat gesagt, der hat die Kirche pauschal verdammt und so. So geht es manchmal mit Bibelworten. Was er aber sagen wollte, war, der Teufel geht mit Vorliebe durch die Kirche von innen her und macht sie von innen her kaputt. Und das ist eine ganz große Not. Wenn wir heute das erleben, dass in der Gemeinde das Bekenntnis zu Jesus zerstört wird, dass in theologischen Büchern Jesus als der Gottessohn verlästert wird, wenn gesagt wird, Jesus ist nicht wirklich auferstanden, wenn gesagt wird, ach sein Blut, das ist bloß eine Vorstellung der Gemeinde und das macht nicht wirklich frei, ja wie soll ich denn dann Vergebung kriegen? Wenn Kinder so erzogen werden und das Evangelium wird ihnen geraubt, das ist so furchtbar. Und wie viele Leute können das gar nicht durchschauen? In dieser Situation leben wir. Bischof Dietz Felbinger hat ja mutig als Landesbischof dann das Wort gesagt. Der Kirchenkampf, in dem wir heute stehen, ist viel, viel schlimmer als der im Dritten Reich. Und heute sagt jeder, ach, wir sind doch alle, halt dein Mund, ist alles friedlich. Ich glaube, dass die wahre Gemeinde Jesu heute angefochten ist. Wo gläubige Leute sich auf die Bibel, auf Jesus berufen, werden sie auch unter den Angriffen des Teufels leiden. Von den eigenen Kirchenmitgliedern angegriffen werden. Wir sind froh, dass es so ruhig ist bei uns und wir keine Angriffe haben. Aber es können ja mal über Nacht losgehen. Oder in anderen Orten geht es manchmal schon ganz tüchtig los. Und das tut dann schon wohl, wenn man dann dahinter steht, vor Jahren sind die Eidlinger Schwestern mal durch eine ganz unwahre Geschichte durch die Zeitungen geschmiert worden, weil kein Wort war. Und so, da gibt es Dinge, wo man einfach das wissen muss. Und da kann es sogar noch sein, dass das, so wie es damals bei den Eidlingern war, das eigene Gemeindeblatt ihnen noch eins obendrauf gegeben hat mit einer nochmaligen Lüge. Das ist schwer, aber man muss wissen, dass es biblisch ist. Von der Anfangszeit. Und wir wollen uns prüfen, ob es nicht unsere Ungeschicklichkeit war oder ob es wirklich um des Evangeliums willen war. Fürchte dich nicht, das ist zweitletzte, fürchte dich nicht vor dem Leid, das geschieht, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden willst, vor dem Leiden nicht Angst haben. Das ist der schlimmste Trick. Wissen Sie, die Schmerzen sind gar nicht so schlimm wie die Angst vor den Schmerzen, das wissen Sie. Vor dem Zahnarzt ist nur schlimmer als beim Zahnarzt, immer davor. Und das sind die Stunden, es gibt dann Leute, die sagen, ich gehe überhaupt nicht zum Zahnarzt, sie lassen sich das ganze Gebiss verfaulen, das ist auch nichts. Aber wenn man dann aus lauter Angst vor dem Leiden schon faule Kompromisse macht, ist wahrscheinlich heute oft in der Kirche so, dass man sagt, das kann man doch den Menschen gar nicht mehr zoomen, da laufen uns die Leute weg. Die Kirche soll doch mal ihr Sach sagen und sagen, da laufen die Leute weg. Ich glaube, es wird gar niemand weglaufen, die Leute würden in Massen kommen. Aber das ist alles bloß die Angst vor dem, was vielleicht kommen könnte, ist doch nicht schlimm. Nichts ist so schlimm, als wenn die Gemeinde, die sagt, wir brauchen gar nicht die Macht der Welt, wir trauen einem ewigen Gott, sich dann doch sicherheitsmäßig abbindet, durch Kirchensteuer und durch alle Versicherungen, Rücksichtnahmen an. Wir sollten noch mutig sein, allein mit dem Evangelium Und vor dem Leiden brauchen wir keine Angst haben, weil Jesus verspricht, wir sollen nicht im Leiden umkommen. Die Zeit der Bedrängnis ist begrenzt, 10 Tage, wie lang, wissen wir nicht, das ist so ein Begriff wie in der Offenbarung, das ist eine Zeiteinheit, die Gott setzt. Für uns genügt, dass Gott weiß, wie lang das Leiden dauert. Im Dritten Reich war der Bekenntniskampf auch nicht ewig. Es war bloß schlimm, wenn man dann im Kampf nicht richtig stand. Es ist ja hochinteressant, nochmal die alte Geschichte zu lesen. Wie furchtbar war das? Wie viele müde wurden, frühzeitig die Jugendverbände der Hitlerjugend unterstellt haben. Hier in der Hofa-Gemeinde waren 1934 alle Kirchengemeinderäte Mitglieder der bekennenden Kirche. Und das war das große Verdienst des Vaters Hiller, der ein mutiger Mann war hier, diese klare Position einzunehmen, unabhängig von dem, was passiert. Und die Geschichten waren toll, aber jetzt wollen wir nicht nur Vergangenheit erbauen, heute mutig sein. Ich freue mich immer, wenn junge Leute schon in der Schule, im Religionsunterricht sich klar bekennen, wenn Leute sagen, und ich bleibe dabei, in einer Diskussion aufstehen oder sagen, ich weiß, was Jesus für mich bedeutet. Nicht streiten. Streiten hilft gar nicht. Sie werden auch niemanden überzeugen. Sie sollen bekennen. Bezeugen und klar machen, ich bin bei Jesus und ich vertraue ihm. Und das soll die Gemeinde. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Wenn Jesus sagt, das kann dir nicht schaden, dann brauchst du nicht Angst haben, du wirst keinen Verlust haben. Manche fürchten sich schon in der Kantine zu beten wegen Spott. Und ich freue mich, wenn unsere jungen Leute in der Bundeswehr den Mut gehabt haben. Und das war doch der erste Reifeprozess, wenn einer von unseren jungen Jugendchörlern in der Kaserne einen Zettel hinhängt, suche jungen Soldaten für Bibelkreis und sein Name drunter schreibt. Verstehen Sie? Und wo seine Bude ist. Einfach. Und er hat gesagt, na war es klar, na war es leicht. Ich meine, da ist man durch. Na geht es auch nicht mehr durchs Zwielicht. Na wissen Sie auch, wo sie dran sind, da kann ich nicht mehr zurück. Schön. Und all die Bekenntnisse, wo das nötig ist. Es ist ja nicht so, dass man meint, ich kann so auf die... Man bildet man immer so sich ein, dass man auf die langsame Tour noch überzeugen. Das geht nie. Ich will es dann mal später und so... Die ersten Ehejahre lasse ich und dann will ich doch auch noch meinen christlichen Einfluss und so. Kann ich nicht. Ich muss von Anfang an klar bekennen, sein. Das sind Voraussetzungen. Ohne das geht bei mir nichts. Wo und wo sie auch sind und wo sie leben. In der äthiopischen Verfolgung, die gar nicht so weit zurückliegt, die ja eine sehr schwere Verfolgung war, nur wenig ist da bekannt geworden. Die Christen haben ja, es ist toll, wenn man die Geschichte nochmal liest, wie diese äthiopische kommunistische Armee dann eine Glaubenskonferenz von 10.000 Leuten umzingelt hat, den Leuten befohlen hat, sie sollten weglaufen. Was haben diese schlichten Afrikaner getan? Die sind vor den Soldaten einfach niedergekniet und haben gebetet. Und die ganze Nacht gebetet und da sind Soldaten zum Glauben gekommen, durch das Gebet dieser Leute, die sie bedroht haben mit der Waffe. Und am Ende waren sie so, dass sie selber sagten, das ist ja irgendwas faul. Dann haben die gesagt, wir haben nichts gegen die Regierung, aber wir wollen uns nur versammeln. Und dann haben die auf einmal gemerkt, da läuft was falsch in unserem Staat. Und durch dieses stille, gewaltlose Bekennen haben sie so viel ausgerichtet. Einer von der lutherischen äthiopischen Kirche hat dann gesagt, erst mit der Verhaftung sind so viele plötzlich, die bisher feige waren, mutig geworden und sind in die Lücke getreten. Das ist nämlich auch eine Sache, dass viele, die sonst oben sind, so war es immer bei der Stasi-Sache, dass die gesagt haben, oh, ich bin der Einzige, der das leiten kann und ich muss Kompromisse machen, denn sonst, wenn sie mich wegnehmen, fliegt alles auf. Das ist ja immer das Faulste. Nein, nur oben keine Kompromisse machen. Der Wurm hat einmal gesagt, die Vermittler waren die Schlimmsten, die immer vermittelt haben. Ne, andere haben es vom Wurm gesagt, so rum war es. Ja. Weil der auch manchmal noch Kompromisse gemacht hat, bis er klar bekannt hat in verschiedenen Fragen. Es war eine gewisse Zeit, wo er noch Kompromisse machte, bis zum Kampf kam. Es ist immer die Gefahr, dass die vermitteln. Und wenn einer oben weg ist, dann kommen 10 andere nach, die durch das Beispiel ermutigt sind. Auch in unseren Tagen ist das klare Wort wichtig. Mir ist heute oft eine Frage, an welcher Stelle soll man den Kampf eröffnen? An welcher Stelle muss man bekennen? Wir müssen auch darüber diskutieren, wenn einer kommt und sagt, da läuft wieder ein schmutziger Film. Wir sagen, oh, in der Stadt läuft viele schmutzige Filme. Ich möchte nicht überall negativ bloß protestieren. Aber was mir so wichtig ist, wo Gemeinde Jesu ist, ich will es nie zulassen, dass ich in einer Versammlung bin, dass in meiner Gegenwart mein Herr und Erlöser gelästert wird. Und wenn das heute passiert, entweder gehe ich raus oder melde mich zu Wort. Und ich weiß, dass das auch negative Äußerungen hervorruft, aber wir sollten es uns angewöhnen. Das geht für uns nicht einfach so, besonders wenn es eine evangelische Versammlung ist. Das ist für mich nicht eine Sache. Deshalb bin ich auch nicht zur Drewermann-Versammlung hingegangen. Ich kann da nicht still sitzen bleiben. Und dann gehe ich lieber nicht hin. Das ist nicht biblisch, was er vertritt. Und ich muss nicht alles anhören, um es beurteilen zu können. Nur ein letztes Wort zur Treue. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens. Treue. Treue, Hingabe. Treue. Ich finde das ganz arg lieb, wie Sie die Treue halten. Ich weiß das. Manchmal ist man sich auch so im Überlegen, soll ich heute Abend noch mal weggehen, jetzt bin ich müde. Treue, darauf legt der Herr sein Segen. Aber nicht bloß Treue zu Menschen, nicht Treue bloß zu Gemeinschaften, sondern Treue zu unserem Herrn Jesus. Wenn ich es mal ganz simpel sagen soll, ich möchte ganz treu bei dem Evangelium der Mütter und Väter bleiben, der vorigen Jahrhunderte. Ich will kein anderes Evangelium, als das Luther gehabt hat. Ich will auch keine neuen Offenbarungen und Visionen. Ich will bei dem der Apostel und Propheten bleiben. Ich will in der Spur der Väter bleiben. Es interessiert mich, was der Prälat Kapf und der Stiftsprediger Gerock wollten in Stuttgart und was der Hofacker wollte. Und das ist die Spur, in der wir bleiben. Und die Erweckungsprediger. Und wir wollen doch nichts Neues. Und wir wollen bei Jesus bleiben. Und das ist uns wichtig. Wir haben schon gesagt, die Organisationsfragen, die kann man mal so und mal anders regeln. Aber wir wollen bei Jesus bleiben, ihm treu bleiben. Und wir wollen bei seinem Wort bleiben, denn da sind wir überzeugt, dass Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden nicht vergehen. Und die werden erfüllt und auch sein Prophetenwort wird erfüllt werden. Und darum empfangen wir die Krone des Lebens, wenn wir treu bleiben. Das Wort ist ja häufig als Konfirmationsspruch benutzt und so weiter. Ich werde nicht bei der Konfirmation drüber predigen, weil es ein Wort ist, das für die Märtyrer gilt, die es mit ihrem Leben bezahlen. Und es kommt mir manchmal zu billig vor. Und das soll uns als Beispiel doch noch vor Augen stehen, wo viele Leute gesagt haben, lieber vergieße ich mein Blut, als Jesus die Treue zu brechen. Was Treue heute bedeutet, denke auch Kinder, die ihre Eltern pflegen, schon was Wunderbares, bis ins Alter. Treue, ein altes Ehepaar und alles, was Treue ist. Aber es ist wunderbar, wenn die Treue zu Jesus so ist, dass er sagt, ich kann nicht von Jesus lassen. Ich will bei seinem Wort bleiben und mein Glaube soll so einfältig ihm gehören. Und darum bleibe ich auch bei seinen Schwestern und Brüdern. Und das ist nicht abhängig von Lust und Laune und von dem, was der Druck nach außen bedeutet. Ich glaube, dass dieses Sendschreiben für die Gemeinde von Smyrna uns ganz viel zu bedeuten hat. Für unsere Gemeinde, für unseren Dienst und für unseren Platz, den wir hier haben.